Deutschlandfunk, eine Welt.
Heute mit Andreas Noll im Studio. Herzlich willkommen. Nach 6 Wochen Krieg im Sudan ist ein Ende der Kämpfe bislang nicht in Sicht. Und trotzdem spricht der UN-Sondergesandte von möglichen Fortschritten. Warum? Das klären wir gleich. Blicken danach in einem Schwerpunkt auf die bilateralen Beziehungen zwischen den USA und Russland und der Sprachlosigkeit beider Führungen auf Außenministerebene. Und porträtieren den pakistanischen Oppositionsführer Imran Khan. Seine Verhaftung vor wenigen Tagen hat die Atommacht in eine schwere Krise gestürzt. Im Sudan führen seit 6 Wochen die reguläre Armee und die Paramilitärs von den Rapid Support Forces Krieg gegeneinander. Auch in dieser Nacht gab es wieder Luftangriffe auf Außenbezirke der Hauptstadt Khartoum. Die Vorräte an Lebensmitteln, Bargeld und lebensnotwendigen Gütern im Land gehen rasch zur Neige. Staatliche Strukturen kollabieren. Doch ein Ende der Kämpfe ist derzeit nicht in Sicht. Eine zwischenzeitlich ausgehandelte Waffenruhe hielt nur vorübergehend. In der Region Darfur sind in dieser Woche neue Kämpfe am Boden aufgeflammt. Dabei befinden sich schon jetzt mehr als 1 Million Menschen auf der Flucht. Die von den USA am Freitag versprochene Nothilfe in Höhe von 100 Millionen US-Dollar ist da nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Doch viel mehr als Nothilfe kann die internationale Gemeinschaft derzeit nicht leisten. Am Montag wird der UN-Sicherheitsrat erneut über die Lage im Sudan beraten. Aber aktuell zeigen sich die Kriegsparteien unbeeindruckt von den Appellen aus dem Ausland. Das könnte sich aber ändern, wie Anna Osius in ihrem Beitrag über die Lage im Land und die Pläne des UN-Sondergesandten berichtet.
Pechschwarze Rauchwolken steigen über Khartoum in den Himmel, Schüsse sind zu hören. Noch immer gehen die Kämpfe im Sudan weiter, noch immer gibt es kaum eine Atempause für die vielen verzweifelten Bewohner der sudanesischen Hauptstadt, so erzählt der Journalist Mohamed El-Tayeb im arabischen Nachrichtensender Sky News Arabia.
Die humanitäre Krise verschlimmert sich von Tag zu Tag. Einige Stadtteile klagen über Wasser- und Stromausfälle und das Bargeld wird knapp. Die Menschen sitzen immer noch in ihren Häusern fest und verlassen sie nur mit äußerster Vorsicht.
Und viele verlassen ihre Häuser nur, um zu fliehen. Mehr als 700.000 Menschen sind mittlerweile innerhalb des Sudans auf der Flucht, melden die Vereinten Nationen. Über 200.000 haben das Land bereits verlassen. Sie stranden in den Nachbarländern, im Tschad, im Südsudan oder in Ägypten. So wie Sana. Die junge Mutter sitzt mit ihren beiden Töchtern in einem kargen Raum in Ägyptens Hauptstadt Kairo. Ein Bett, einen kleinen Tisch, ein Stuhl, einen Ventilator. Mehr haben sie nicht. Auf dem Handy verfolgt Sana die Nachrichten aus ihrer Heimat. Ihre kleine Tochter, vielleicht 5 Jahre alt, kauert neben ihr und wischt der Mutter behutsam die Tränen aus dem Gesicht. Die Erinnerungen kommen immer wieder hoch, sagt die Mutter der Nachrichtenagentur Reuters. Ihre Töchter seien traumatisiert.
Neben unserem Haus schlugen zahlreiche Raketen ein. Überall in unserer Nachbarschaft wurde gekämpft. Die Schüsse hörten nicht mehr auf. Das Gebäude wackelte. Wir hatten solche Angst. Meine Töchter haben das alles erlebt. Sie haben so schlimme Szenen gesehen. Meine Kleine schreit immer noch nachts und fragt weinend, warum sind diese Leute gekommen, um uns zu töten? Ich kann sie kaum beruhigen. Wenn ein Flugzeug über uns fliegt, rennt sie weg und schreit, Mama, die werden uns bombardieren. Ich muss ihr dann erklären, dass es hier nur ein normales Flugzeug ist und uns nicht tötet.
Sie sind jetzt in Sicherheit. Doch die Mehrheit der Vertriebenen steckt im Sudan fest, wissen nicht mehr wohin. Viele Binnenflüchtlinge schlagen sich zu der Küstenstadt Port-Sudan im Osten des Landes durch. Die Stadt gilt als einigermaßen sicher. Hunderte Familien kampieren im Freien. Mit Tüchern und Planen haben sie unter Büschen versucht, ein Lager aufzuschlagen, kochen auf dem offenen Feuer. Mutter Riem ist verzweifelt.
Wir kommen aus dem Krieg, haben unsere Männer verloren, unsere Häuser sind zerstört. Selbst wenn wir zurück könnten, wo sollen wir hin? Wir haben Kinder und sitzen hier in der Hitze fest. Bitte helft uns, helft diesen Kindern. Hier sind Schwangere und alte und kranke Frauen und ihre Gesundheit verschlechtert sich.
Nicht weit von den Flüchtlingen entfernt, in einem Hotel in Port-Sudan, sitzt der deutsche UNO-Sondergesandte für den Sudan, Volker Perthes. Er sieht das Elend jeden Tag. Auch er und sein Team mussten Khartoum aufgrund der heftigen Kämpfe verlassen. Jetzt versucht Perthes vom Hotelzimmer aus improvisiert den UN-Betrieb am Laufen zu halten.
Das ist manchmal schwierig, weil wir kein Internet haben oder weil es keine regulären Telefonverbindungen gibt. Aber wir sind in ständigem Kontakt. Ich bin persönlich auch in ständigem Kontakt mit den Kriegsparteien. Die Herausforderung, die wir haben, ist tatsächlich, die Hilfe zu den Menschen in den Kampfzonen zu bringen. Dafür brauchen wir einen sicheren Waffenstillstand.
Kritik, die Vereinten Nationen kämen wie oft zu langsam, leisteten Hilfe zu spät und zu wenig, will Perthes nicht gelten lassen.
Es ist immer leicht zu sagen, dass die Vereinten Nationen zu spät kommen. Viele von den Vorräten, die wir im Land gehabt haben, die zur Verfügung gestanden hätten, um zum Beispiel Krankenhäuser zu versorgen, sind geplündert worden, was es für uns ganz, ganz schwierig macht, Hilfe schnell und effektiv zu leisten.
Im Sudan kämpft die Armee des Militärchefs und de facto Präsidenten al-Burhan gegen die paramilitärischen Rapid Support Forces von seinem langjährigen Stellvertreter Dagalo, genannt Hemeti. Zur Eskalation kam es, weil Hemetis Miliz in die nationale Armee integriert werden sollte. Ein Machtverlust, den Hemeti nicht hinnehmen wollte.
Noch am Tag zuvor hatte ich persönlich lange Unterhaltungen gehabt mit den Führern beider Seiten. Wir haben immer wieder gesagt, dass ein Land, was zwei oder drei Armeen hat, nicht stabil sein kann. Es gibt immer Möglichkeiten, einen Krieg zu beenden und alle Kriege enden irgendwann. Wir sind jetzt in einer Phase, wo die beiden Kriegsparteien erkannt haben, dass es nicht so leicht ist, einen Sieg über die andere Seite zu erreichen. Dass selbst ein militärischer Sieg dazu führen könnte, dass sie das Land verlieren oder einen großen Teil der Infrastruktur des Landes und der Bevölkerung.
Perthes hofft jetzt auf weitere Verhandlungen für eine Waffenruhe. Für den deutschen UNO-Sondergesandten steht fest, er will bleiben und im Sudan vermitteln, solange es geht.
Wenn ich keine Hoffnung hätte, dass der Krieg sich beenden ließe und dass der Sudan eine bessere Zukunft hätte, dann wäre ich in der Tat nicht hier. Aber ich bin hier, weil ich sicher bin, dass dieser Krieg enden muss und dass er enden kann.
Einen Optimismus, der Ihnen vielleicht Mut machen soll. Rim, Sana und den vielen anderen Flüchtlingen aus dem Sudan, die nur eines hoffen, dass sie bald in ihre Heimat zurück können, nach Hause, falls von ihrem Zuhause nach den Kämpfen überhaupt noch etwas übrig geblieben ist.
Als Ansprechpartner sind die Vereinten Nationen weiter im Sudan präsent, aber in dem Konflikt zwischen Armee und Milizen sind ihre Vermittlungsbemühungen bislang nicht gefragt. Das könnte sich aber ändern, wie Anna Osius berichtete. Ein militärisches Gleichgewicht, eine bessere Kontrolle des jeweils anderen und damit mehr Sicherheit für alle. Das waren wichtige Ziele von Rüstungskontrollverträgen, die West und Ost während des Kalten Krieges oder kurz danach geschlossen haben. Die meisten dieser Verträge sind mittlerweile ausgelaufen bzw. wurden ausgesetzt, so wie der KSE-Vertrag, der ab 1992 die Stationierung schwerer Waffen in Europa regelte. Seit mehr als 15 Jahren fühlt sich Russland nicht mehr an diesen Vertrag gebunden. Doch erst in dieser Woche hat das russische Parlament für den Austritt aus diesem Vertrag gestimmt. Wir wollen in den kommenden Minuten mit Korrespondenten in Washington und Moskau darüber sprechen, wie Regierung und Öffentlichkeit auf die zunehmende Sprachlosigkeit zwischen beiden Blöcken blicken und auf die Tatsache, dass Verhandlungen zwischen Moskau und Washington derzeit anders als im Kalten Krieg unmöglich erscheinen. Deutschlandfunk-Korrespondentin Doris Simon habe ich vor dieser Sendung zunächst gefragt, wie Washington auf das KSE-Votum aus Moskau in dieser Woche reagiert hat.
Es ist ein Schritt, über den niemand glücklich ist. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, die Verträge sind nicht mehr so wichtig, wie sie mal waren. Denn de facto tun sie ja nicht das, wofür sie gedacht waren. Sie sind also heute mehr symbolisch als funktional. Solange sie offiziell gelten, schafft das einen Anschein von Stabilität. Aber wenn man sich ansonsten nicht dran hält, beziehungsweise wenn nicht der Eindruck auch belastbar ist, dass man dafür etwas tun will, ist es halt von weniger großer Bedeutung, als es zum Beispiel der Fall war während des Kalten Krieges.
Sie sagen, die Verträge sind nicht mehr ganz so wichtig heute. Washington hat in dieser Woche auch die russische Führung aufgerufen, dem New START-Vertrag wieder beizutreten. Da geht es um die Reduzierung strategischer Trägersysteme für Nuklearwaffen. In diesem Februar hat der russische Präsident Wladimir Putin die Teilnahme ausgesetzt. Ist diese Forderung in Richtung Moskau, ist das ein Hinweis darauf, dass die US-Regierung Verhandlungen mit Russland weiter für möglich hält?
Es ist auf jeden Fall ein Signal, dass von US-Seite aus Verhandlungen möglich sind. Ich glaube, in der derzeitigen Situation erwartet niemand in Washington, dass die russische Seite verhandeln will. Und wenn ich sage, dass Verträge heute weniger wichtig sind, dann meine ich damit, dass realistisch gesehen diese Verträge derzeit nicht belastbar sind. Das wird auf jeden Fall so gesehen hier in Washington.
Stichwort Verhandlungen. Wie sehen denn derzeit überhaupt die Kontakte zwischen den beiden Staaten aus? Wir wissen, dass der heiße Draht zwischen Moskau und Washington grundsätzlich weiter funktioniert, also der direkte Kommunikationskanal zwischen beiden Führungen, der nach der Kuba-Krise installiert wurde, auch eben um gefährliche Missverständnisse auszuschließen. Aber gibt es ansonsten Kooperationen zwischen beiden Regierungen oder liegen die bilateralen Beziehungen, kann man das so sagen, weitgehend auf Eis?
Sie haben es selber gesagt. Es gibt ein Interesse daran, in Washington sicherzustellen, dass es einen heißen Draht gibt, um eben das Allerschlimmste im Zweifel verhindern zu können. Es ist ein ganz pragmatisches Bedürfnis, so einen Gesprächspartner zu haben. Vielleicht auch, um sicherzustellen, dass der Propaganda in manchen Fällen kein Glauben geschenkt wird, der russischen Propaganda. Aber hier in Washington ist allen Handelnden klar, dass ein echtes Gespräch mit Russland zu führen derzeit fast unmöglich ist. Mit Russland meine ich mit der russischen Führung, mit Präsident Putin zu führen. Da geht es um andere Dinge in Moskau derzeit und da passt ein Gespräch mit Washington, was zielführend ist, zu einer Entspannung nicht hin.
Hört sich so ein bisschen so an wie die Beziehungen im Zeitalter des Kalten Krieges. Ist das ein langfristiges Szenario, das man in der US-Administration ja als wünschenswert erachtet, eine dauerhafte Konfrontation mit Russland, wie eben im Kalten Krieg? Oder ist die Rückkehr zu einer gewissen Normalität gewünscht und auch schon ja so ein bisschen eingepreist?
Wünschenswert ganz bestimmt nicht von Seiten der jetzigen US-Regierung. Ich habe gestern mit Christina Bersina vom German Marshall Fund hier in Washington genau über diese Frage gesprochen. Und sie sagte, das ist eher ein schicksalhafter Moment. Die dramatische Verschlechterung der Beziehungen mit Russland, insbesondere jetzt durch den Ukraine-Krieg, aber auch gefördert durch Geiselnahmen, wie zum Beispiel vom US-Basketballstar Brittney Griner oder von Ivan Gershkovich, dem Moskau-Korrespondenten des Wall Street Journals. Das ist einfach eine Situation, die sich diese Regierung absolut nicht gewünscht hat. Und sie fügt sich ja in einen größeren Zusammenhang ein, nämlich Russland als einer in einer Reihe von Gegnern, die sich jetzt zusammenfinden, China vorne weg, die früher nicht zusammengestanden haben. Sie sprach auch den Isolationismus an, der sich verbreitet innerhalb der USA. Das Ganze eben als eher ein bedrohlicher Moment und als bedrohlicher Moment wird es auch gesehen in der US-Administration. Da hat man sich auf China konzentriert und das war ja auch erklärtes Ziel von Joe Bidens Außenpolitik, Befassung mit China als der großen Herausforderung für die USA und für die Demokratien in dieser Welt. Und dann eben kam der Ukraine-Krieg.
Wie hat sich denn der Blick der Öffentlichkeit auf Russland verändert durch diesen Krieg?
Russland wird von doch vielen US-Bürgern inzwischen als ein wirklich krimineller Aktor auch gesehen. Das hängt natürlich auch mit diesen Geiselnahmen von amerikanischen Bürgern in Russland zusammen. Das erinnert ganz viele eben an ISIS und an die Taliban. Das stellt Russland so in der Wahrnehmung vieler, wie gesagt, eher in die Kategorie der Gesetzlosen, der Kriminellen. Und das ist anders, als es war im Kalten Krieg. Da war das auch ein Land, was als gefährlich wahrgenommen wurde, als eine Bedrohung. Aber es gab dann schon bei manchen US-Bürgern zumindest die Ansicht, das ist ein politisch anderes System, das ist ein System, was wir vielleicht ablehnen, aber da steht eine Überzeugung dahinter. Das ist jetzt in Russland nicht der Fall. Es gibt zwar diejenigen, aber das ist eine Minderheit hier in den USA, die Wladimir Putin bewundern, aber die Mehrheit sieht das Land doch eher als gefährlich, gefährlich kriminell.
Sagt Deutschlandfunk-Korrespondentin Doris Simon in Washington. Korrespondent für Russland ist Stefan Lag. Herr Lag, wir haben das gerade aus Washington zu den Rüstungsverträgen gehört. Die Verträge seien für die USA heute nicht mehr so wichtig wie zu den Zeiten des Kalten Krieges, weil sie aktuell eben nicht mehr belastbar seien. Es gibt keine Erwartungen an Verhandlungen in Washington. Wie sieht man die Lage in Moskau? Warum dieser Schritt, den ohnehin ausgesetzten KSE-Vertrag jetzt auch noch zu kündigen?
Also von russischer Seite wird das so begründet, dass sich Länder wie Georgien und Moldau geweigert hätten, den Vertrag zu ratifizieren. Die beiden Länder hatten ja gefordert, dass Russland seine Truppen von ihrem jeweiligen Hoheitsgebiet abzieht. Und es heißt auch, in den 2000er Jahren hätten neue NATO-Mitglieder sich beispielsweise geweigert, den KSE-Vertrag beizutreten, darunter die baltischen Staaten Slowenien, Albanien und Kroatien. Insofern sieht man von russischer Seite hier ein Ungleichgewicht und sieht eben nicht ein, an diesem Vertrag festzuhalten, wenn andere NATO-Mitgliedstaaten nicht dabei sind.
Ist das vielleicht auch ein Signal an die eigene Bevölkerung, ein Signal der Stärke, das Russland damit sendet?
Also von russischer Seite argumentiert man so, dass man eben nicht hier in Vorleistung treten möchte, sondern dass man diese Schritte spiegelbildlich zu denen des Westens unternimmt. So wird es jedenfalls immer kommuniziert. Es heißt schon, wir würden gerne weiterhin an diesen Verträgen festhalten, aber was macht das für einen Sinn, wenn die andere Seite sich nicht daran hält? So wird das in die eigene Bevölkerung kommuniziert.
Wie blickt denn Moskau derzeit? Wie blickt die russische Führung derzeit auf die USA? Ist das die unerbittliche Feindschaft wie in den Hochzeiten des Kalten Krieges?
Also Moskau ist davon überzeugt, dass die USA direkt in einen hybriden Krieg mit Russland verwickelt sind. Der stellvertretende russische Außenminister Ryabkov sagte noch im vergangenen Monat, dass sich die Vereinigten Staaten den Russen auf sehr vielfältige Weise entgegenstellten und beide Länder hätten das Stadium des Kalten Krieges bereits überschritten. Man sieht sich also in einem direkten bewaffneten Konflikt mit der NATO und die Ukraine wird da gerne als Marionette Washingtons dargestellt.
Hybrider Krieg, sagen Sie, das wären dann die aktuellen Beziehungen, so wie Moskau sie sieht. Gibt es denn eine strategische Vision, wie sich das Verhältnis nun weiterentwickeln soll, vielleicht auch nach einem möglichen Ende des Ukraine-Krieges?
Also Russland setzt momentan alles daran aufzuzeigen, dass man international nicht isoliert ist. Man ist sehr darum bemüht, eben zu zeigen, dass es außer den USA eben auch noch andere Mächte gibt. Da geht es jetzt nicht nur um die enge Partnerschaft mit China, sondern eben auch mit den BRICS-Staaten, mit den anderen aufstrebenden Wirtschaftsnationen, mit Indien, mit Brasilien, mit Südafrika, mit denen man beispielsweise schon gemeinsame Manöver abgehalten hat. Der russische Außenminister Lavrov wird eben nicht müde, seine Vision einer multipolaren Welt zu verkünden und sucht da nach Partnern in der gesamten Welt, vor allem zuletzt in Afrika, wo er eine ausgedehnte Reise hin unternahm. Da gab er dann gerne zum Besten, dass sich die afrikanischen Staaten von ihren einstigen Kolonialherren doch emanzipieren müssten und bietet Kooperationen an. So laufen beispielsweise schon die Vorbereitungen für den zweiten Russland-Afrika-Gipfel, der im Juli dann in St. Petersburg stattfinden soll. Also zusammengefasst lässt sich sagen, Russland versucht eben sowohl militärische als auch wirtschaftliche Allianzen zu entwickeln und ist keineswegs komplett isoliert. Und das Ziel ist eben auch, das wird immer wieder betont, sich ja unabhängig zu machen von den USA, vom Westen, die man nicht mehr als Partner ansieht, wie das in vergangenen Zeiten noch der Fall war.
Keine Partner mehr, aber trotzdem, was es ja gibt weiterhin zwischen Russland und den USA, zwischen Washington und Moskau, ist der heiße Draht. Welche sonstigen Kontakte gibt es denn eigentlich zwischen den beiden Regierungen?
Also Kreml-Sprecher Peskow sagte dazu, es gebe derzeit keine ernsthaften, substanziellen Kontakte zwischen Moskau und Washington zum Thema Rüstungskontrolle und strategische Stabilität. Er sagte auch, mittlerweile würden beide Seiten die letzten Reste des internationalen vertraglichen Rechtsrahmens verlassen. Die russische Seite bezeichnet die Lage als traurig und gibt da den USA die alleinige Schuld. Also ich glaube, das Interesse zu diesen Kontakten mit den Vereinigten Staaten? Ist auf russischer Seite schon da? Dafür sprechen beispielsweise dann so Sachen, dass über den Austausch von Verurteilten verhandelt wird. Zuletzt Viktor But gegen die Basketballspielerin Brittany Griner. Außenminister Lavrov hat in dieser Woche dann noch auf die Frage, ob es denn ansonsten einen Dialog geben würde, geantwortet, dass man eben nicht mehr auf der Ebene der Außenminister kommunizieren würde. Wenn es Kontakte geben würde, dann auf der Ebene vom Beratern der jeweiligen Präsidenten.
Sie haben jetzt gerade diesen Austausch erwähnt. Wir haben auch bei Doris Simon, bei unserer Korrespondentin in Washington, mit Blick ja auf die willkürlichen Verhaftungen von US-Bürgern in Russland gehört, dass man in der amerikanischen Öffentlichkeit ja in Russland schon fast einen Terrorstaat sieht. Wie blickt die Öffentlichkeit in Russland auf die USA?
Also das Feindbild, das verbreitet wird, ist eigentlich ziemlich klar. Die USA streben nach der Weltherrschaft und dulden keine anderen Weltmächte neben sich. Ziel der Vereinigten Staaten sei es, Russland zu zerstören und der gesamten Welt westliche Werte aufzuzwingen, wobei diese Werte aus russischer Sicht ja eigentlich gar keine sind. Schließlich gilt der Westen als moralisch verdorben und hier wird von Seiten des russischen Präsidenten Putin eigentlich kaum eine Möglichkeit ausgelassen, dem Westen eben mit der Vorherrschaft der USA vorzuwerfen, dass die Gesellschaften dort keine Achtung mehr hätten vor den traditionellen Werten, wie etwa ja dem großen Stellenwert der klassischen Familie, was heißt Vater, Mutter und Kinder, oder dem christlichen Glauben, ganz im Gegensatz zu Russland, das sich eben in der Rolle des Bewahrers traditioneller Werte sieht und deswegen auch zum Beispiel so allergisch auf ja LGBTQ-Lebensformen reagiert. Man sieht sich hier wirklich, eigentlich kann man sagen, auf allen Ebenen als der Gegenentwurf zu den Vereinigten Staaten und bemüht eben immer wieder da dieses Bild der massiven Bedrohung von außen, vom Westen, von Seiten der USA und dass man eigentlich ja gezwungen sei, sich dem ja zur Wehr zu setzen.
Russland-Korrespondent Stefan Laak mit Einschätzungen zum bilateralen Verhältnis zwischen den USA und Russland. Auch dieses Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Die politische Instabilität Pakistans bereitet in Südasien nicht nur den Nachbarn der Atommacht große Sorgen. Die Verhaftung des Oppositionsführers Imran Khan hat das Land in eine schwere Krise gestürzt. Obwohl Pakistan mit seiner schnell wachsenden Bevölkerung unter großem Reformdruck steht, dominieren Machtkämpfe den politischen Alltag. Vor allem das Militär, das bis 2008 die Macht im Land hatte, versucht weiter Fäden zu ziehen. Hatten die Generäle Imran Khan zunächst noch unterstützt, als seine PTI 2018 die Regierung übernommen hat, haben sie sich später von dem populären früheren Cricketspieler abgewendet. Er hatte als Regierungschef das Militär geschwächt, wurde vor einem Jahr per Misstrauensvotum gestürzt und muss sich nun vor Gericht unter anderem wegen Korruption verantworten. Die Festnahme Khans Anfang Mai im Gerichtssaal löste Unruhen im ganzen Land aus. Kurze Zeit später kam er wieder frei. Peter Hornung über einen schillernden Pulitzer.
Sie feiern und sind glücklich. Sie tanzen, rufen Parolen, freuen sich, denn er ist wieder frei. Wir feiern die Rückkehr von Imran Khan in seine Residenz und wir sind Allah sehr dankbar. Unser Führer, unser ehrenwerter Führer Imran Khan kommt zurück. Und inshallah, so Gott will, wird Imran Khan trotz all dieser Herausforderungen der nächste Premierminister sein. Mit großer Mehrheit gewählt. Das ist erst einige Tage her. Am 13. Mai wurde Imran Khan wieder freigelassen, nach längerem Tauziehen. Seine Anhänger feierten seine Freilassung mit Silvesterraketen. Die Tage zuvor klang es ähnlich, doch es waren Schüsse. Tagelang hatte es schwere Unruhen gegeben in zahlreichen Städten Pakistans. Anhänger Imran Khans und seiner Partei PTI lieferten sich Straßenschlachten mit der Polizei. Barrikaden brannten und Amtsgebäude. In Peshawar im Westen des Landes wurde ein Hochhaus des Staatssenders Radio Pakistan angezündet. ein Angestellter berichtet. Zuerst brachen die Demonstranten die Türen auf und plünderten alle Computer und Wertgegenstände. Danach verbrannten sie 3 Regierungsfahrzeuge und einen Privatwagen. Sie nahmen ein Motorrad mit. Schließlich legten sie im Erdgeschoss ein Feuer, das auf das gesamte Gebäude übergriff. Die Polizei schoss scharf. Es gab Tote und Verletzte. Im ganzen Land wurden um die 2000 Demonstranten verhaftet, Hunderte verletzt, um die 40 getötet. Am 9. Mai war Imran Khan festgenommen worden in einer spektakulären Aktion. Eine Einheit von Spezialpolizisten war in ein Gericht in Pakistans Hauptstadt Islamabad eingedrungen, wo Khan gerade gehört wurde. Im Interview mit dem Fernsehsender Sky schilderte er später seine Festnahme. Und ich dachte, die sind hier, um mich zu verteidigen, weil mein Leben bedroht ist und der Richter angeordnet hat, dass ich geschützt werden muss. Dass vielleicht ein paar Terroristen mit mir in dem Raum sind. Und dann habe ich festgestellt, dass ich es war. Es war wirklich schockierend, wie sie alles zusammengeschlagen haben. Und dann haben sie mich wie einen Terroristen mitgenommen. Hinter der Aktion stand die Antikorruptionsbehörde NAB, eines von um die 200 Verfahren gegen ihn. Der normale Gang der Justiz, sagen Khans Widersacher aus der pakistanischen Regierung. Alles politisch motivierte Verfahren, um mich loszuwerden, sagt Khan selbst. Kein Zweifel, Imran Khan ist die umstrittenste Figur in Pakistan. Doch das war nicht immer so. Am 25. März 1992 wurde Imran Khan zum Nationalhelden. In einem unglaublich spannenden Match machte er Pakistan gegen England zum Weltmeister im Cricket. Nur 4 Jahre nach dem Cricket-Erfolg gründete Khan eine eigene Partei, die Bewegung für Gerechtigkeit in Pakistan, kurz PTI. Sie ist gemäßigt islamisch, sozial, für den Wohlfahrtsstaat und für Bürokratieabbau. Seither wurde Khan nicht müde, seinen Ruhm als Cricketspieler auch in der Politik immer wieder zu betonen. Selbst 2019 bei einer Veranstaltung in Dubai, da war Khan bereits Premierminister seines Landes.
The most important thing is,
das Wichtigste ist, dass wir in Pakistan mit einem Reformprogramm beginnen müssen. Reformen sind schmerzhaft, aber es ist wichtig, dass wir sie durchführen. Also bin ich zunächst in die Politik gegangen. Anfangs war es eine sehr kleine Partei, die PTI. Meistens ging es einen Schritt nach vorne und 3 zurück. Die meisten Leute haben sich über mich lustig gemacht, weil sie dachten, wir würden es nie schaffen, weil ich ein Außenseiter bin. Ich war nicht aus der politischen Klasse. Aber eines habe ich im Sport auf jeden Fall gelernt. Man verliert nur, wenn man aufgibt.
You only lose when you give up.
Imran Khan, Wazir-e-Azam Pakistan.
Aufgegeben hat der Sohn einer angesehenen Familie aus Lahore niemals. Und so wurde er, der Oxford-Absolvent und Ex-Sportler, im Jahr 2018 nach dem Wahlsieg seiner Partei schließlich Premierminister der Atommacht Pakistan. Der Populist an der Macht, der große Führer, seine Feinde sagen Verführer. Er wusste und weiß bis heute große Teile der jungen Menschen Pakistans hinter sich. Doch viele seiner Versprechen konnte er nicht einlösen seither. Das lag an ihm selbst, seiner Impulsivität, seinen nicht selten erratischen Entscheidungen. Dann legte er sich noch mit dem mächtigen Militär seines Landes an. Und er nutzte sich ab im Kampf mit dem politischen Establishment, das ihn 2022 wieder stürzte, in einem Misstrauensvotum im Parlament.
The resolution for vote of no confidence against Mr. Imran Khan.
Seither ist Khan wieder ein Gejagter, im Rücken seine Partei und die Massen, die ihn unterstützen. Gegen sich die Regierung des jetzigen Premierministers Shehbaz Sharif, die für die alten Politikerdynastien steht. Dann das Militär und dessen Führung. Und im Hintergrund auch die USA, die er für seinen Sturz vergangenes Jahr verantwortlich macht. Eine Verschwörung, glaubt man Khan. Manche trachteten ihm nach dem Leben.
They are on a plan.
Sie haben einen Plan, denn sie haben Angst vor Wahlen. Der Abstand zwischen uns und allen anderen Parteien ist jetzt so groß, dass sie Angst haben, dass sie vernichtet werden. Also haben sie beschlossen, dass sie nur dann Wahlen zulassen, wenn ich im Gefängnis sitze oder tot bin. Es gab 2 Anschläge auf mich und die meisten meiner hochrangigen Führungskräfte sollen auch eingesperrt werden.
Senior leadership should be jailed too.
Und so wird Pakistan gerade Zeuge eines Dramas in mehreren Akten, dessen Ausgang keineswegs vorhersehbar ist. Khan wieder im Gefängnis, schwere Unruhen, am Ende gar ein Bürgerkrieg. Oder eine allgemeine Beruhigung, freie Wahlen und bald wieder ein Regierungswechsel? Klar ist nur, Imran Khan wird weiterhin eine wichtige Rolle spielen in seinem Heimatland Pakistan. So oder so.
Für viele Pakistaner ist Imran Khan ein Held. Peter Hornung über den schillernden Oppositionsführer, dessen vorübergehende Verhaftung Massenproteste im ganzen Land ausgelöst haben. Am Mikrofon dieses Auslandsmagazins war Andreas Noll. Ich wünsche Ihnen noch ein erholsames Wochenende.